Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Februar-Folge der Reisewarnung. Bei mir im Studio ist Christina Balbach. Lange nicht gesehen und gehört.
So ist es. Hallo Brigitte. Freue mich.
Und doch wiedererkannt. Wir sprechen heute aber nicht über eine Reise, die du gemacht hast. Das wäre nämlich gar nicht möglich gewesen, dorthin zu fahren. Wir reden nämlich über die Lage der Menschen in Gaza, besonders der Christen, die es dort ja auch gibt. Das vergisst man ja immer mal wieder gerne. 2 Jahre hat der Krieg getobt, der ausgelöst wurde durch den menschenverachtenden Überfall der Hamas auf Israel, was man bei allem Elend auch nie vergessen sollte. Du hast vom Schreibtisch aus herausgefunden, wie die Christen dort leben. Hast mit Menschen telefoniert und sogar ein Interview geführt mit dem Ortsbischof Pier Battista Pizzaballa. Und wie du sonst noch an deine Informationen gekommen bist, darüber reden wir gleich ganz ausführlich und vor allen Dingen an welche Informationen. Aber auch bei diesem Thema und weil ich weiß, dass du dir immer die allergrößte Mühe damit gibst, möchte ich von dir 3 Stichworte hören.
Tja, heute habe ich tatsächlich 3 Stichworte dabei. Du weißt ja, dass
richtige
ich
Wörter
gerne Gegenstände mitbringe. Aber wie du schon gesagt hast, das war in dem Fall nicht möglich. Es war eine Geschichte vom Schreibtisch aus. Ich habe viel gelesen, viel telefoniert, viel geschrieben. Ich habe ja inzwischen doch auch einige Kontakte. Und deswegen habe ich 3 Begriffe mitgebracht. Wir sprechen heute über eine jahrzehntelange Leidensgeschichte, die sich fortsetzt. Wir sprechen heute auch über Willkür. Und wir werden aber auch von Hoffnungsinseln hören, was ich jetzt zum heutigen Thema auch besonders spannend finde. Denn es geht so ein bisschen um, wie kann man helfen, Hilfe, welche Hindernisse gibt es und gelingt sie vielleicht im Kleinen manchmal besser als im Großen?
Da bin ich jetzt sehr gespannt, was sich dahinter verbirgt. Vielleicht hören wir aber abseits von diesen Geschichten über Menschen nochmal ein paar Zahlen, die die Geschehnisse der letzten 2 Jahre ein bisschen zusammenfassen.
Das ist gut.
Im Gazastreifen lebten vor dem Krieg rund 2,2 Millionen Einwohner. Rund 1,9 Millionen von ihnen mussten ihre Häuser und Wohnungen wegen der Kämpfe verlassen. 60.000 Menschen wurden in dem Konflikt getötet. Zeitweise herrschte eine Hungersnot. Jetzt wurde die Lage auf der IPC-Skala von Stufe 5, was für Hungersnot steht, auf Stufe 4 herabgesetzt. Das steht für einen humanitären Notfall.
Du schreibst in deiner Reportage im Missio-Magazin: Im Schutz der einzigen katholischen Kirche in Gaza haben hunderte Familien, darunter nicht nur Christen, die Monate der heftigen Kämpfe überlebt. Wie muss ich mir das vorstellen? Also was ist das für eine Kirche? Wer ist da hingekommen? Und warum ist das so eine Zufluchtsstätte gewesen?
Das ist ja eigentlich total spannend. Ich würde mal behaupten, dass davon gar nicht so viele wissen. Das ist die Gemeinde, also zur Heiligen Familie heißt diese Pfarrei und das ist eine katholische Gemeinde. Und im Prinzip, vielleicht waren es auch mal zu guten Zeiten in Gaza, im Gazastreifen an die 1000 Christen. Also es war schon immer eine Minderheit. Und inzwischen haben sich die Christen dort aber eigentlich ja so gut wie halbiert, kann man sagen. Und von dieser Minderheit hört und sieht man natürlich nicht allzu viel. Auch wenn jetzt viel über Gaza berichtet wurde, ist es so ein bisschen ein Thema, das oft hinten runterfällt. Für uns natürlich, wir wussten das schon immer und haben da auch sehr drauf geschaut und beobachtet, auch während der letzten, jetzt sind es ja fast 2,5 Jahre, dass dieser Überfall passiert ist und dann der Krieg begonnen hat. Dort in dieser Pfarrei ist der Gabriel Romanelli Pfarrer. Das ist ein Argentinier, ein argentinischer Ordensmann. Der ist auch seit Jahrzehnten schon im Nahen Osten und führt diese Pfarrei. Und diese katholische Gemeinde, die befindet sich im Zaitun-Viertel, heißt es. Es ist der Altstadt von Gaza-Stadt. Und auch in einem Viertel, das so ein bisschen prekär ist, würde ich sagen. Also so wird es mir beschrieben. Ich war ja nie dort. Und dort hat die katholische Kirche ganz schön viel aufgebaut für die Menschen. Also es gibt Schulgebäude, also Schulangebote gab es immer. Pflegeheim und Gemeindesäle und jede Menge, was da stattfand und eben für alle dort im Viertel. Und alle haben das genutzt und davon profitiert. Das wurde aber auch in Teilen zerbombt. Es sind tatsächlich auch Gemeindemitglieder auf dem Gemeindegelände zu Tode gekommen, erschossen worden. Die Gemeinde gibt's aber immer noch und hat ganz schön viele Leute beherbergt in diesen Kriegsjahren. Also der Krieg ist ja eigentlich noch nicht vorbei. Es ist ja nur jetzt ein Waffenstillstand. Ganz viele haben da Zuflucht gefunden und vor allen Dingen natürlich auch Muslime. Also die ganze muslimische Nachbarschaft hat dort Beistand gefunden. Es gab immer wieder auch humanitäre Hilfe. Über diesen kurzen Draht zur katholischen Kirche kamen doch auch mal Lebensmittel und Medikamente. Und davon haben alle dort profitiert.
Aber wie sind die Lebensmittel da reingekommen? Ich meine, die Grenzen waren ja für alle dicht. Hat es irgendwelche anderen Kanäle gehabt?
Ja, da gab es wohl andere Kanäle. Es ist ja auch so, dass der lateinische Patriarch von Jerusalem, dem diese Gemeinde untersteht, der hat auch wohl einen Sonderstatus und konnte auch nach Gaza einreisen während dieser Zeit. Und
es konnte was mitbringen.
Ist eben so auch dann der kurze Draht, der da so ein bisschen wohl funktioniert hat. Aber vor allen Dingen hat die Gemeinde auch Schutz geboten, also zu den Zeiten, in denen es eben ganz schlimm war.
Aber wie können die Schutz bieten, wenn rundherum die Bomben fallen?
Ja, man hat sich zusammengefunden, man ist eben auch in die Kirche und es ist ja schon so, dass Kirchen per se ja dann doch auch eher mal verschont werden. Ist jetzt da auch der Fall, das Kirchengebäude selber ist auch verschont geblieben, Gebäude drumherum hat es erwischt, aber es bietet eben doch ein bisschen mehr Schutz als andere reguläre Gebäude.
Weil Bomben nicht mehr so wahllos fallen, sondern schon ein Ziel meistens einprogrammiert haben.
Im Idealfall. Ich würde jetzt...
Kann halt auch schief gehen,
aber bei der israelischen Regierung weiß man es natürlich nicht so genau, was dann die Strategie immer war. Aber es ist wohl ganz schön gut gegangen.
Wie bist du an diese Informationen rangekommen? Hast du mit dem Pfarrer ein Interview führen können?
Ich habe sehr häufig versucht, den Gabriel Romanelli zu erreichen, auch per WhatsApp. Aber
Hast du seine Telefonnummer?
Ich habe seine Telefonnummer. Ich habe ja auch andere Kontakte noch in der Region. Aber ich glaube, ich habe mit ihm selber nicht gesprochen. Er hat irgendwann zu dieser Hochphase des Krieges ganz wenige Interviews exklusiv auch nur noch gegeben, weil er war natürlich von allen kirchlichen Medien sehr angefragt. Und dann hat er aber sich, glaube ich, so ein Team zusammengestellt. Also weiß ich das auch von Abt Nikodemus Schnabel, mit dem wir auch schon gesprochen hatten hier im Podcast.
Abt der Domitio-Abtei in Jerusalem.
Genau, der war ja auch schon hier zu Gast.
Genau.
Er hat sich sozusagen ein Social-Media-Team zusammengestellt und er berichtet seitdem auch täglich auf sämtlichen Kanälen, also Insta, Facebook, WhatsApp, auf X, hat einen YouTube-Kanal, den er sehr fleißig führt mit täglichen Updates. Und da konnte man mit diesem Blick von der Gemeinde aus nach Gaza-Stadt rein immer sehr viel und sehr gut erfahren, wie es tatsächlich vor Ort ist, wie es den Menschen geht und wie es dieser kleinen Gemeinde geht, die da ausharrt.
Der Abt Nikodemus hatte doch auch in irgendeinem Interview mit euch gesagt, dass ein Pfarrer dort gestorben ist?
Also gestorben weiß ich jetzt nicht, auf wen er sich da bezogen hat, aber der Pfarrer Romanelli wurde mal verletzt.
Ach, der wurde,
ja,
okay.
Der wurde auch verletzt.
Aber nachdem du seine Handynummer hast, hast du ihn wahrscheinlich irgendwann mal gesprochen vor dem Krieg oder so?
Wir kennen uns nicht persönlich.
Ah, okay.
Mit wem ich Kontakt hatte, das war ja eben der Kardinal Pizzaballa, sozusagen die höchste katholische Instanz in der Region und eben auch für dieses Gebiet zuständig, der das sehr gut einschätzen kann. Mit dem hatte ich noch ein langes Interview, auch kürzlich, der mir auch nochmal dann sehr viel aus Gaza berichtet hat.
Aber gehen wir nochmal kurz einen Schritt zurück. Du schreibst in deiner Reportage im Missio-Magazin von dieser Gemeinde, die dann seit der Waffenruhe dann auch wieder dort zusammenkommt und dann plötzlich gibt es einen Knall und die Fenster zerbersten. Was ist da passiert?
Das ist tatsächlich eine Situation, die man auch in einer dieser YouTube-Beiträge sehen kann. Das hat ja auch jemand gefilmt. Da wird ein ganz regulärer Gottesdienst gefeiert und auf einmal knallt es, scheint nicht weit weg zu sein. Und die ganzen Fensterläden fliegen nach innen. Und für mich war das eindrücklich zu sehen, wie dieser Gottesdienst weitergeht, wie die Leute sitzen bleiben. Ja.
Also wir hätten uns auf den Boden geschmissen oder wären schreiend weggelaufen.
Richtig, aber man sieht einfach, nach 2 Jahren in Gaza-Stadt ist dieser Alltag für die Menschen anders.
Der Bischof, mit dem hast du ein Interview führen können. Wie habt ihr das geführt? Oder?
Du meinst den Kardinal Pizzaballa?
Ach, Kardinal. Was habe ich gesagt?
Da wollen wir uns mal nicht in der Hierarchie vertun.
Habe ich Bischof gesagt?
Ja.
Der Mann war auf der, wie nennt man diese Liste? Ja, der heißen Liste der
Papstkandidaten. Genau. Ja, richtig. Da wurde er hochgehandelt eine Zeit lang.
Ja. Und der ist zuständig unter anderem für Gaza.
Richtig. Ich denke, man braucht ihn auch jetzt noch im Nahen Osten. Vermutlich wurde das so ausgehandelt, dass er da jetzt einfach noch bleiben muss.
Das klingt so, aber ich könnte es mir wirklich vorstellen, nachdem wir ja alle den Film Konklave gesehen haben,
Richtig. Wissen
wir doch, wie die Entscheidungen gefällt werden.
Muss ich auch gerade dran denken.
Ja. Du hast mit ihm gesprochen über seine Erfahrungen während der Zeit und auch über die Zukunft.
Wir haben sehr lange und ausführlich gesprochen. Da war ich auch sehr dankbar drum, weil ich weiß, es ist auch jemand, der ist sehr nachgefragt von sämtlichen Medien und hat einen vollen Terminkalender und hat sich dann aber wirklich viel Zeit genommen. Er saß gerade im Vorraum von dem Kindergarten in Jerusalem, weil irgendwas mit seinem Büro war und er war gerade unterwegs und hat sich dann dazu geschaltet und hat eben auch nochmal berichtet, weil er in diesen Kriegszeiten jetzt mehrfach in Gaza war. Das war kurz vor Weihnachten. Er hat dann auch gesagt, er fährt Weihnachten auf jeden Fall wieder hin, hat er dann auch gemacht. Und Gabriel Romanelli hat Schokolade verteilt, habe ich mir sagen lassen. Woher die kam, weiß ich nicht. Aber es muss wohl ein besseres Weihnachten gewesen sein als im letzten Jahr. Ja.
Was nicht so schwierig ist, wahrscheinlich ein besseres Weihnachten als im letzten, vorletzten inzwischen.
Ja, ich meine, angesichts der humanitären Lage muss man nach wie vor sagen, wo ist die Verbesserung jetzt? Der Waffenstillstand ist nur ein partieller. Er wird eigentlich andauernd gebrochen. Die humanitäre Lage ist so schlecht wie nie. Es gab ja dann zusätzlich noch dieses schlimme Winterwetter mit Regen und Sturm.
Was war da? Das habe ich gar nicht so mitbekommen.
Das war auch eigentlich im Dezember. Ich meine, die Temperaturen sinken immer um diese Jahreszeit, aber dann kam einfach noch wahnsinnig schlechtes Wetter dazu. Und es hat den vielen Menschen, die ja nur noch in Zelten leben, wenn überhaupt, hat es in die Zelte reingeregnet. Gaza war eine Schlammlawine und ist es bis jetzt eigentlich noch. Und von daher sind die Umstände nach wie vor wahnsinnig schwierig und den Menschen geht's schlecht.
Wie schaut's denn eigentlich aus mit den Hilfsorganisationen? Können die jetzt problemlos endlich die Hilfsgüter, die es ja gibt, das war ja eine künstliche Hungersnot, die Lebensmittel standen ja quasi um den Gazastreifen drumherum bereit, um die Menschen zu ernähren. Können die jetzt einfach rein und helfen?
Also was ich höre, auch von unseren Partnern an der Grenze zu Ägypten. In Ägypten haben wir Projekte auch in diesem Grenzgebiet. Da sprechen wir ja noch drüber.
In der nächsten Folge, genau.
Richtig. Was ich da höre, es ist nach wie vor schwierig. Also gerade jetzt im Süden, der Grenzübergang bei Rafah, die Grenze zwischen Gaza und Ägypten, da ist das Hauptnadelöhr für alle Waren. Und der ist nach wie vor geschlossen offiziell. Wird auch blockiert von allen Seiten.
Also von Ägypten und von Israel.
Israel hat ein Interesse daran, den geschlossen zu halten, weil es immer darum geht, kommen dann wieder Waffen nach Gaza und kann sich die Hamas wieder besser aufstellen. Ägypten möchte ihn geschlossen halten, weil die sagen, wir haben genug Geflüchtete hier und wir brauchen auch keine Hamas, die jetzt zu uns wieder rüberschwappt. Also das sind dann so verschiedene Interessen, die da aufeinander prallen. Andererseits würde Israel natürlich auch gerne öffnen, damit dann auch alle vollends gehen können. Das möchte Ägypten wiederum nicht. Also jeder hat da so seine Interessen. Und auch nach wie vor ist die israelische Regierung sehr, sehr streng, kontrolliert die Grenzen, zieht auch nicht ab, lässt zum Beispiel auch Journalisten nach wie vor nicht einreisen nach Gaza. Also auch wirklich große Medien werden blockiert. Das heißt immer, es ist noch Krieg. Und die Journalisten erwidern, es ist doch Waffenruhe, warum kann man nicht rein?
Wenn man jetzt Bilder im Fernsehen sieht aus dem Gazastreifen, wer filmt die dann jetzt?
Das sind
Einheimische?
Das sind Ortskräfte sozusagen. Das sind diese vielen palästinensischen Kräfte der Medien, die unter Einsatz ihres Lebens fotografieren, filmen, berichten und die Welt mit dem Material versorgen. Da sind ja auch viele gestorben.
Aber die israelische Regierung will, um darauf zurückzukommen, die Hilfskräfte nicht reinlassen, weil sie Angst haben, dass da statt Brot Waffen drin sind.
Das ist zum Beispiel ein Argument. Andererseits, wie gesagt, haben sie ja Interesse daran zu öffnen, weil es sollen ja auch möglichst alle raus. Über Monate wurden ja die Palästinenser in den Süden getrieben. Es gab ja auch mal diesen irrsinnigen Plan der israelischen Regierung einer sogenannten humanitären Stadt in Gänsefüßchen.
Was andere würden gemeint?
Es ging darum, dass alle Palästinenser dort konzentriert werden sollten. Also das wurde dann auch als natürlich völkerrechtswidrig eingestuft.
Man muss noch mal kurz dazu sagen, dass der Gazastreifen, glaube ich, das am dichtesten besiedelte Gebiet der Welt ist. Und wenn du die Menschen, die in dem am dichtesten besiedelten Gebiet der Welt leben, dann noch mal zusammenfährst, das ist ja, die treten sich gegenseitig auf die Füße.
Aber das sind immer genau diese Argumentationslinien. Das heißt, alle sollen in den Süden gehen, dann lassen wir humanitäre Hilfe rein, dort können dann alle medizinische Hilfe bekommen und so weiter. Aber dort wäre es dann so gewesen oder schon auf dem Weg dahin, hätten Kontrollen stattgefunden. Natürlich ist es dann leichter, alle zu kontrollieren, zu schauen, auszusortieren. Und de facto wäre es einer Konzentrierung von Millionen Menschen in diesem Süden gleichgekommen, die dort genauso wenig Perspektive haben. Denn wie wir gehört haben, die humanitäre Versorgung ist nach wie vor schwierig.
Das hat irgendwas mit irgendwelchen Lizenzen zu tun, oder?
Gerade aktuell spitzt sich das Thema nochmal zu tatsächlich, denn die israelische Regierung ist dabei, ich glaube, es sind 37 Nichtregierungsorganisationen, Hilfsorganisationen unterschiedlichster Art, die Lizenz zu entziehen, in Gaza zu helfen.
Also normalerweise braucht man eine Lizenz, um da reinzukommen.
Richtig.
Also wenn jetzt, was weiß ich, Caritas International ein LKW da stehen hat, voll mit Lebensmitteln, dann müssen die eine Lizenz haben, um da rein zu dürfen.
Und das ist aber völkerrechtlich natürlich unumstritten und die haben auch einen neutralen Status. Das sind große, namhafte Hilfswerke wie Ärzte ohne Grenzen und so weiter, die dort dann immer arbeiten bei Konflikten. Nun hat die israelische Regierung einen neuen Erlass sozusagen und möchte die Vorortkräfte, über die haben wir gerade gesprochen, ohne die läuft ja nichts vor Ort, sowohl bei den Medien als auch bei der Hilfe, kontrollieren.
Also Vorortkräfte sind Leute,
Palästinenser sozusagen, die dort arbeiten. Mhm. Es wird unterstellt, Sympathisanten zu sein von Hamas-Ideologie oder ähnliches. Und da genügt natürlich auch schon das Elend zu schildern. Das kann dann auch ganz schnell verdreht werden in, das ist eine Kritik an der israelischen Regierung. Und so schnell funktioniert dann eben eine Einordnung einer solchen Kraft, die vor Ort dann da arbeitet. Und es sollten alle Daten offengelegt werden. Es ging auch um persönliche Daten, die weitergegeben werden sollten an die israelische Regierung. Und das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen angesichts der ganzen Konfliktlage. Und da haben zu Recht auch die großen Organisationen gesagt, das können wir nicht machen. Das ist auch illegal, nicht rechtens. Da haben sich viele empört. Und
also aber illegal, welches Gesetz verstößt das? Internationales, oder?
Genau, also das ist ein Sonderstatus, den solche Hilfsorganisationen dann natürlich haben müssen auch.
Ja.
Also das ist das Mindestmaß, worauf sich die Vereinten Nationen oder die Völker dann sozusagen einigen, dass dann Hilfe stattfinden kann. Und de facto für Gaza bedeutet es jetzt konkret, dass Ärzte ohne Grenzen, Oxfam, Caritas International, um auch ein katholisches Hilfswerk zu nennen, oder auch Caritas Jerusalem, dann nicht mehr arbeiten können. Und da sieht man auch nochmal an diesem Beispiel, wie schwierig diese gesamte Lage ist und wie viel Verzögerung dabei ist, wie viel Taktik, wie viel Willkür war eines meiner Begriffe vom Anfang, die Willkür.
ein Haken können wir schon setzen, Willkür was?
Und da muss man dann schon ganz genau schauen, wie kann man momentan helfen? Wo sind da die Drähte? Wie funktioniert es vielleicht am besten? Die ganze Welt schaut nach Gaza. Es geht jetzt um den nächsten Schritt im Friedensplan. Wurde jetzt gerade drüber gesprochen, einen Verwaltungsrat sozusagen für Gaza zu finden. Aber es sind natürlich schwierige erste Schritte, die da getan werden müssen.
Wie kann es weitergehen? Darüber hast du ja mit dem Kardinal, der natürlich auch ein Bischof ist, gesprochen.
Stimmt.
Und du hast ihn gefragt, es muss ja nach 2 Jahren Krieg viel Hass und Polarisierung geben. Und der hat geantwortet, ja, besonders die junge Generation leidet darunter. Es fehlt an Vertrauen, an Liebe, an Perspektiven. An diesem Punkt müssen wir ansetzen. Hat er da einen Plan?
Es gibt anscheinend einen Plan. Also ich kann ja jetzt nur für die Ideen sprechen, die die Kirche so hat, von denen er mir erzählt hat, die Christen vielleicht haben, als Minderheit sich da irgendwie einzubringen. Andererseits ist es natürlich ein schwieriger Stand. Wir hatten mit Abt Nikodemus drüber gesprochen. Keiner wartet auf eine Minderheit. Wieso hat das, glaube ich, auch formuliert damals im Gespräch, die noch dazu auch immer wieder im Kreuzfeuer steht. und angefeindet wird.
Also die Christen stehen auch immer wieder im Kreuzfeuer. Das hatten wir in verschiedenen anderen Folgen auch schon mal thematisiert.
Richtig.
Also es ist nicht so, dass die alle auf die Christen warten.
So ist es. Und ob man nicht doch aber eine Mediatorenrolle einnehmen kann und besonders eben bei der jüngeren Generation ansetzen kann. Also ich weiß von Kardinal Pizzaballa, dass es auch eine Veranstaltung gab, zum Beispiel in der Uni, wo verschiedenste Leute zusammenkommen, junge Frauen und Männer, die miteinander leben, miteinander studieren wollen. Und wir alle wissen, dass dieses ganze Gebiet Israel, die palästinensischen Autonomiegebiete, das ist ein multiethnisches und multireligiöses Land und das wird es auch immer sein. Es ist schwierig, wenn eine Mehrheit nur ihres hier durchdrücken will. Man muss miteinander reden und in den Dialog kommen. Und das ist das, was getan werden muss und was, glaube ich, viele, besonders auch junge Intellektuelle auch wollen und das klar sehen. Aber es müssen eben mehr werden und man muss sich da austauschen. Und da hat die Kirche wohl schon vor, sich einzubringen im Rahmen ihrer Möglichkeiten.
Aber gerade was er da sagt, woran es fehlt, eben Vertrauen, Liebe, Perspektiven. Also nach den Verletzungen, die sich die beiden Staaten da gegenseitig zugefügt haben, können die sich so schnell wieder vertrauen? Also da brauchst du ja wirklich einen Mediator oder da musst, also es kann ja nur schrittchenweise gehen.
Das geht sicherlich nur in Schritten und da muss man genau hinschauen, welchen Hintergrund man auch mitbringt, welche Einstellung man mitbringt, wie sehr man gewillt ist zu verzeihen, etwas zu verarbeiten, einen Neuanfang zu machen. Und das ist natürlich auch besonders spannend in Gaza selber, wo die Bevölkerung wahnsinnig jung ist im Durchschnitt. Das sind so viele kleine Kinder, Jugendliche, die in den letzten 2 Jahren Schrecklichstes erlebt haben, ihre Eltern verloren haben, fürchterliche Gräueltaten gesehen haben. Wie kann diese Generation mitgenommen werden in einen Neuanfang? Das ist natürlich klar, da kann ich auch nur ein Fragezeichen dahinter setzen. Aber das sind interessante Fragestellungen.
Ich frage mich, ob das mit deinem Stichwort zu tun hat. Jahrzehntelanges Leiden war es, glaube ich, oder? Sagen wir mal schnell deine Stichworte.
Genau, ja, dieses jahrzehntelange Leiden, ja, das hat damit zu tun. Ich habe das ja auch aus anderer Perspektive schon gesehen. Ich war im Libanon und habe dort palästinensische Geflüchtete getroffen. Also die leben dort teilweise in der 4. Generation mit eben nicht den gleichen Rechten als Staatenlose. Die größte palästinensische Exilgruppe lebt in Jordanien.
Warum sind die staatenlos?
Im Libanon können die eben nicht libanesische Staatsbürger werden. In Jordanien, wo die größte Exilgemeinde lebt an Palästinensern, ist es anders. Die können jordanische Staatsbürger werden, aber bei weitem nicht mit gleichen Rechten und auch immer noch. Es ist einfach, man hat so einen Stempel dann als palästinensische Exilgemeinschaft. Das ist wohl nach wie vor so.
Aber nochmal kurz erklärt, sie gelten als staatenlos. Warum staatenlos? Was ist der politische Hintergrund?
Der Staat Palästina ist ja auch nicht von allen anerkannt. Also wenn man jetzt die Vereinten Nationen betrachtet, ich glaube, es sind 193 Länder. Und ich hoffe, die Zahl stimmt noch. Weiß es nicht genau, aber es haben 157 Palästina als Staat anerkannt. Aber es sind ja doch auch einige, vor allem eben diese westlichen Staaten, große westliche Staaten wie USA, Deutschland ist natürlich auch dabei, haben Palästina nie anerkannt. Also es ist nach wie vor schwierig.
Im Moment, in dem nicht anerkannt sind, gelten sie aus unserer Perspektive dann als staatenlos.
Also als Staatenlose, genau.
Weil sie auch keine Bürger Israels sind dann in dem Moment.
Richtig.
Also die Leute, die aus Palästina geflohen sind, gelten als staatenlos in vielen Ländern dieser Welt, vor allen Dingen in den westlichen Ländern. Gelten sie denn als Flüchtlinge oder wer ist denn da für die zuständig?
Also sie sind Geflüchtete, aber sie haben tatsächlich auch als Geflüchtete diesen Sonderstatus. Die UN, die haben ja schon immer dieses Palästina-Hilfswerk. Das ist ein ganz eigenes, das hat mit dem UNHCR nichts zu tun.
Die sich auf der ganzen Welt sonst um Flüchtlinge,
genau,
Geflüchtete
um alle
kümmern.
Und das UNRWA heißt es abgekürzt, kümmert sich eben nur um die palästinensischen Geflüchteten. Und es sind insgesamt 5,9 Millionen palästinensische Geflüchtete registriert weltweit. Und wie ich gesagt habe, die meisten in Jordanien, im Libanon, in Syrien sind auch welche, Westjordanland und Gaza. Und interessant ist, dass natürlich, das wurde damals auch so gegründet, die Menschen unter dieser Obhut sind, die während der Staatsgründung Israels Ende der 40er Jahre und nach dem Sechstagekrieg 67 vertrieben wurden. Und aber auch alle deren Nachkommen. Das ist so ein vererbbarer Sonderstatus. Und bis heute geht es auch immer wieder um dieses Rückkehrrecht. Eigentlich besitzen alle, auch die Nachkommen, dieses Rückkehrrecht, wenn es denn diesen Staat Palästina einmal gäbe. Ja. Und interessant ist eben, dass dieser Sonderstatus als Geflüchtete auch dazu führt, das weiß ich, weil wir in Ägypten eben ein Projekt haben und uns dort um Geflüchtete aus Gaza kümmern, dass palästinensische Geflüchtete zum Beispiel in Ägypten niemanden offiziell haben als Ansprechpartner, weil dort die UNRWA nicht arbeitet und UNHCR sagt, wir sind nicht zuständig. Also sind sie dort ohne offizielle Anlaufstelle in Ägypten als Beispiel.
Aber das ist für die Menschen aus Palästina ja wirklich in vielen rechtlichen Fällen einfach so eine Katze, die sich in den Schwanz beißt.
Ja, es ist einfach ein Wartemodus ja. auf ewig.
Also du kannst das nicht, weil das, und dann hebt sich's immer gegenseitig auf. Also du kannst dich nicht an die einen wenden, weil du ja zu den anderen gehörst, aber die sind nicht da.
Ja.
Und damit haben wir eigentlich alle Stichwörter abgearbeitet, oder? Was hilf mir nochmal? Es war die Willkür. Es war der Leidensweg.
Leidensweg. Das dritte Stichwort haben wir angeschnitten, aber ist noch nicht so vertieft.
Das waren die Inseln der Hoffnung so ähnlich?
Genau. Und dieser Fakt, dass man tatsächlich doch so im Kleinen dann mit Hilfe doch etwas bewirken kann, wenn das Drumherum es gerade einfach wahnsinnig schwierig macht.
Aber das ist etwas, worüber wir in 2 Wochen reden, oder?
Sehr gerne.
Ich fasse es nochmal zusammen. 1,9 von 2,2 Millionen Einwohnern mussten fliehen in diesem Krieg. Gaza grenzt ja im Süden an Ägypten. Auch dort haben Menschen Schutz gesucht und gefunden. Wie das Nachbarland mit den Geflüchteten umgeht, darüber reden wir in der 2. Februarfolge. Und die erscheint am 18.2. Bis dahin verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal, nämlich
Christina Balbach
und Brigitte Strauß.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.